Der Konfigurator ist ja so der Dreh- und Angelpunkt bei uns, den dann einer Plattform zur Verfügung zu stellen. Das wollen wir auf der einen Seite nicht. Und auf der anderen Seite wäre das auch komplex und ziemlich technisch aufwendig. Also da haben wir dann lieber schon die Kunden bei uns auf unserem eigenen Online-Shop und versuchen das auch dann eigengetrieben dann in den internationalen Märkten voranzutreiben.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Bernhard Rackl war bei uns, Gründer und Geschäftsführer von REX, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Lagerregale online zu vertreiben. Wir haben intensiv über Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten von B2C und B2B diskutiert und Regalkonfiguratoren und KI-Regalberater in den Fokus genommen. Welche Rolle sie heute schon spielen und was für die Zukunft zu erwarten ist, das haben wir natürlich auch beleuchtet. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar. Der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Bernhard Rackl ist bei uns, Gründer und Geschäftsführer der REX GmbH. Hallo Bernhard.
Hallo Kai.
Ja, toll, dass du die wenigen Kilometer, die ich eben erfahren habe, hier zu uns zurückgelegt hast und im Studio über viele spannende Themen, über Regalsysteme und E-Commerce mit uns sprechen wirst. Aber bevor wir zu den spannenden Themen und zu REX kommen, Bernhard, was sollte man denn über dich wissen? Was treibt dich um und was hat dich in diese Position gebracht?
Also erstmal hat mich heute umgetrieben, dass ihr mich dazu eingeladen habt und ich bin sehr froh darüber, auch mal die Firma präsentieren zu können und hier dabei zu sein. Bisher in der Vergangenheit, mittlerweile, ich glaube, ich habe dieses Jahr sogar mein 25-jähriges Jubiläum, 25 Jahre E-Commerce, man kann es gar nicht glauben, aber man wird ja auch nicht jünger, war immer für meist familiengeführte Unternehmen tätig, im B2B, auch im B2C, aber Schwerpunkt war schon immer in der Vergangenheit B2B. Und das waren meistens Unternehmen, die hatten schon ein bisschen E-Commerce oder noch gar keinen E-Commerce und wollten das Thema aufbauen, ausbauen und haben dann jemanden gesucht, der da skalierfähiges Geschäftsmodell entwickelt in der Organisation, mit dem Team, die Prozesse, die Strukturen etc. aufbaut. Meistens hat es auch geklappt, nicht immer, aber man erlernt ja mit der Zeit und auch aus Erfahrung heraus. Aber es hat eigentlich meistens ganz gut funktioniert. Und so hat sich dann auch irgendwann mal der Weg zu REX, die Regalmacher, gefunden, wo ich jetzt der Geschäftsführer bin.
Ja, unsere Wege haben sich, glaube ich, 2010 könnte das gewesen sein, gekreuzt hier im Roundtable. Damals im Bereich Autoteile warst du damals aktiv. Inzwischen hier dann auch mit REX im Roundtable drin. Deswegen weiß ich dann, was ihr macht. Aber ich glaube, da sind noch ein paar da draußen, die noch gar nicht so viel von REX gehört haben. Dabei ist es ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ja, was willst du uns über REX verraten?
Ja, wir sind REX, die Regalmacher. Wir verkaufen Lagerregale, Schwerlastregale an B2B-Kunden. Also jegliche Couleur von den Regalen, Palettenregale, sogenannte Kragarmregale, Fachbodenregale, bis hin zu kompletten Lagerbühnen, also alles, was man zum Lagern braucht. Wir erweitern auch das Sortiment ständig, haben jetzt auch mit Betriebslager und Betriebsausstattung begonnen. Und unser Anspruch ist das Thema, das Lagerregal ist ja eher so ein kühles, neutrales Produkt mit wenig Emotion. Unser Anspruch ist, das Ganze ein bisschen anders zu machen als alle anderen. Auch hier einen anderen Vertriebsansatz zu wählen, einen anderen Kundenansatz zu wählen, ein anderes Design zu wählen und ein Regal einfach schöner, kundenfreundlicher, fahrbarer, persönlich individueller zu vertreiben. Deswegen spielen bei uns die Regalmacher, also das Team um die Regalmacher, die spielen da eine ganz große Rolle. Und die findet man auch auf unserer Seite mit vielen Tipps und persönlichen Statements.
Bernhard, jetzt hast du ja viele Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen ja dann auch gesammelt im B2B-Handel. Jetzt bist du aber Gründer hier und Geschäftsführer von REX mit Regalsystemen. Da gehe ich mal davon aus, Regalsysteme sind dann schon was Besonderes für dich oder würdest du sagen, na, im Prinzip hätte ich dieses Thema auch machen können mit Autoteilen beispielsweise oder hast du da schon eine besondere Affinität? Wir hatten ja hier an der Handelbar. Jetzt unter anderem erinnere ich mich an Thomas Schmitz hier von WD40, der sich ja stark logischerweise über das Produkt definiert, oder auch so eine Produktbegeisterung. Andreas Duscher hier von CW verlinken wir euch in den Shownotes. Also spielt das Produkt für dich so wirklich eine Rolle? Oder beim E-Commerce hat man ja oft das Gefühl, auch große Success-Stories werden von Gründern vorangetrieben, für die das Produkt eigentlich nicht im Fokus steht, sondern eher die Mechanik, die dahinter steht.
Ja, ich brauche schon immer irgendwie so ein Produkt, mit dem ich mich identifiziere. Und tatsächlich identifiziere ich mich auch mit Lagerregalen. Mag man kaum glauben, aber ist jetzt nicht mein erster Berührungspunkt. Ich habe in der Vergangenheit mal für ein Logistik- und Informatikunternehmen gearbeitet, das große Distributionszentren baut. Und da war natürlich das Thema Lagerlösungen, Lagerregale auch ein Thema. Und auch so in den unterschiedlichen beruflichen Stationen, die ich hatte, ist das Logistik, Lagerlösungen immer wieder mal gekommen und war immer wieder mal Berührungspunkt. Und das war auch so die Anknüpfungsstelle jetzt zu Rex. Und interessant, also natürlich ist das Produkt, finde ich wirklich ein interessantes Produkt und auch, was man da alles machen kann. Für mich war aber hauptsächlich das Thema ein relativ statisches Produkt, das online zu verkaufen über einen neuen Ansatz. Und bei uns ist halt der neue Ansatz unser 3D-Online-Regalkonfigurator, der so ein Regal dann erlebbar macht online mit vielen, vielen Features und Funktionalitäten ist der Konfigurator ausgestattet. Aber das war eigentlich so der Reiz und natürlich auch das Thema, ein Unternehmen von Grund auf in den Grundstrukturen mit allem, was sich dazu gehört, aufzubauen.
Auf den Konfigurator kommen wir gleich noch zu sprechen, um welche Rolle er auch in der Customer Journey dann eurer Kunden hat. Vielleicht vorher noch, ich habe dich ja auch erlebt bei international agierenden Unternehmen, bei Companies sehr groß aus den Staaten, die sich dann eher für Deutschland dann wieder interessiert haben. Jetzt bist du Gründer jetzt von einem kleineren Unternehmen, sehr stark fokussiert. Was war für dich so der Reiz jetzt bei der Aufgabe?
Also es gibt viele Themen, die so im Konzern Spaß machen und die ich auch wirklich gerne gemacht habe. Aber jetzt bei Rex sind wir halt viel, viel näher dran am Kunden, am Operativen. Wir haben ganz andere Probleme. Es ist weniger natürlich auch strategisch und natürlich braucht man auch einen Businessplan und braucht man die Umsetzungsstrategie, aber bei weitem nicht mehr so strategisch, wie es in einem Konzern ist, wo du im Prinzip Teil einer Matrix-Organisation bist und für einen Bereich zuständig bist, aber nicht so das gesamte Bild hast. Und es ist auch weniger Politik, es ist weniger Präsenz zeigen, sondern es ist mehr anpacken, Ärmel zurückkrempeln und machen und tun. Und was ich wirklich genieße, das ist das Thema Freiheiten und Gestaltungsspielräume. Es war halt so in den Konzernstrukturen immer schon relativ viel Abstimmungsthemen und Diskussionen und da mal noch eine PowerPoint zu dem Thema und hier noch eine Erklärung, warum wir machen das jetzt so und zig Auswahlverfahren. Also da sind wir jetzt hier bei Rex schon relativ schlank aufgestellt und entscheiden die Themen natürlich immer gemeinsam im Team, so wie wir es für richtig halten. Und die Entscheidungsprozesse, wenn man jetzt nicht viel Abstimmung hat, gehen natürlich super, super schnell.
Spannend. Also du hast ja viel B2B-Erfahrung gesammelt, aber so wie ich dich kennengelernt habe, ja auch immer auf den B2C geschaut. Ich hatte heute Morgen noch eine spannende Diskussion, einen Call, wo es hieß, also B2C ist so viel weiter als B2B im E-Commerce. Und da habe ich die Meinung vertreten, so pauschal kann man das auch nicht sagen, sondern da muss man schon deutlich differenzierter drauf schauen. Wie würdest du jetzt B2B E-Commerce und B2C E-Commerce dann so einstufen? Also wie viele Gemeinsamkeiten, wie viele Unterschiede siehst du und wie siehst du dann auch die Entwicklungsgeschwindigkeiten?
Also es gibt natürlich schon ganz, ganz deutliche Unterschiede. Also jetzt mal unabhängig von den ganzen technischen Funktionen und Features, die so ein B2B-Shop einfach braucht, weil die B2B-Kunden das auch benötigen. Auch die ganzen Themen, die so rund um die Schnittstellenanbindung, E-Procurement etc. entstehen oder entstanden sind. Und die Unterschiede, die halt ein B2C von B2B aus meiner Sicht halt auch im Wesentlichen ausmacht, ist das Thema Entscheidungsfindung im B2B. Bei B2C ist es ja oft auch dann impulsgetrieben, die Entscheidung trifft eine einzelne Person im B2B. Also jetzt bei uns speziell bei Rex ist es dann halt der Lagerleiter oder der Einkäufer oder der Assistent, die Assistentin, die vom Vorgesetzten halt aufgetragen bekommen, wir brauchen ein neues Lagerregal oder der Lagerleiter hat einen Bedarf und möchte den jetzt decken. Und dann konfiguriert er sich das bei uns im Shop, muss das dann meistens nochmal intern abstimmen, intern vorlegen. Also durchläuft verschiedene Entscheidungsprozesse, Wege, die es also im B2C jetzt nicht gibt. Und wir bei Rex versuchen dann eigentlich diesen Prozess möglichst gut mit zu begleiten. Zum einen digital gut vorzubereiten, gut zu unterstützen mit unserem Konfigurator, aber dann auch eben auf dem weiteren Weg. Wir haben schon so viele, viele Aufträge direkt online mit einem Online-Kaufabschluss. Wir haben auch Regalberatung. Wir haben auch Angebote, die wir erstellen, also ganz, ganz klassische schriftliche Angebote. Es gibt tatsächlich auch Kunden, mag man nicht glauben, aber wir waren mal ganz überrascht, als eine Bestellung bei uns im Briefkasten lag. Also wir versuchen wirklich, den Kunden auf diesem Weg zu begleiten und möglichst gut zu unterstützen und den Lagerleiter, die Lagerleiterin da auf der Stelle dann halt mit dem zu versorgen, was sie braucht, um die Entscheidung intern in der Organisation herbeizuführen.
Also Impulskäufe bei Lagerregalen gleich null. jetzt hast du ja schon mehrfach, lass uns da nochmal tiefer einsteigen, den Konfigurator in den Fokus nehmen. Auch das ist ja ein Thema, kennen wir ja schon aus dem B2C-Handel jetzt vergleichsweise lange. Ich denke da an die Küchenkonfiguratoren, Automobilbereich kennen wir das ja auch. Wahrscheinlich bei euch bei Lagerregalen quasi auch ein Kern der Customer Journey. Oder gibt es da auch tatsächlich die Stange, dass man sagt, gut, da brauche ich eigentlich keinen Konfigurator, nämlich 0815, 10 Meter mal 80 Zentimeter mal was weiß ich?
Es gibt die Regale auch von der Stange. Wir haben ein gewisses ausgewähltes Produktsortiment, das wir anbieten als Standardprodukte, wo wir einfach sehen, das sind die Lagerregale, die am häufigsten gehen, die am meisten nachgefragt werden. Aber wir merken schon, also diese Interaktion mit dem Konfigurator bei uns, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und die meisten Kunden, die nehmen sich so ein Standardprodukt und konfigurieren sich das dann auch nochmal individuell mit zusätzlich, also mit anderen Abmessungen, mit zusätzlichen Fachböden, mit einer anderen Traglast etc. Also es gibt beides, aber Herzstück ist bei uns in der Customer Journey auf jeden Fall der Konfigurator. Und da ist auch unser Know-how mit drin. Also das ist auch so, da steckt sehr, sehr viel Know-how drin. Da steckt eine gewisse Komplexität auch dahinter, die sehr schwer auch zu durchdringen ist. Und da sind wir auch stolz darauf, dass wir das sehr komplexe Thema, man glaubt es kaum, wie komplex das im Hintergrund ist, was da alles für Rechenfunktionalitäten dann passieren, das einfach und transparent für den Kunden dann darzustellen.
Jetzt hast du es ja eben selber gesagt, das Thema ist komplex, da würde man ja sagen, da wird euch jetzt die KI auch helfen oder ist es dann doch ein Thema, was man noch vergleichsweise klassisch jetzt mit Algorithmen, wie wir es ja auch schon kennen, ja seit vielen Jahren löst oder sind da schon auch jetzt Aspekte dabei, wo man sagt, gut, dann kann man mit künstlicher Intelligenz doch dem Kunden dann eine bessere, eine schnellere Erfahrung dann auch bieten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt seit ungefähr einem Jahr haben wir eine KI im Einsatz. Das ist unser Rexy. Das ist der digitale Regalberater. Mit dem kann man also ganz normal sprechen, wie mit einem Menschen auch. Gibt dem Informationen, welches Regal er benötigt, also welches Regal der Kunde benötigt, der Verwendungszweck. Das ist dann auch in einem Dialog. Die Informationen, die Rexy nicht hat, die holt er dann bei dir ein und fragt dich, was möchtest du eigentlich lagern? Wie schwer ist das Lagergut? Möchtest du auf Europaletten oder Gitterboxen lagern? Und so weiter und so fort. Und der ist sozusagen an den statischen Regalkonfigurator angedockt und konfiguriert dann für dich im Hintergrund das Regal und zeigt dir das dann auch in so einer 3D-Visualisierung im Konfigurator.
Und wie ist da die Akzeptanz?
Momentan, also er wird angenommen, ganz klar. Wir bekommen da auch immer wieder Feedback. Ach, das ist ja toll, was ihr da habt und so weiter. Aber es ist schon, also die meisten Kunden gehen schon noch über den klassischen Konfigurator. Also da ist schon so noch so eine Hürde da. Soll ich da jetzt mit der KI sprechen und stimmt es denn da, was mir die KI da konfiguriert? Also da ist schon noch, unsere Kunden sind da doch noch ein bisschen zurückhaltend.
Wie würdest du da so die Entwicklungsgeschwindigkeit jetzt einstufen? Also es hat ja oft auch damit zu tun, wie gut ist so eine Erfahrung, die man dann damit macht, wenn es dann doch nicht so 100% funktioniert, wenn es dann doch vielleicht noch Raum lässt und man dann sagt, naja, eigentlich wäre ich da vielleicht doch schneller, besser zu einem anderen Ergebnis gekommen, dann lässt man es ja vielleicht auch beim nächsten Mal dann auch sein. Und umgekehrt sehen wir ja, dass wir insgesamt eine brutale Geschwindigkeit haben, was dann die Verbesserung auch der Ergebnisse dann auch angeht und die Möglichkeiten, sich diesen Themen dann auch zu nähern. Wie schätzt du das jetzt in dem speziellen Kontext ein? Seid ihr schon so, dass man sagt, eigentlich gibt es keine sachlichen Gründe mehr, das eigentlich nicht zu nutzen, sondern es ist vielleicht noch so, man macht es halt so, wie man es früher immer oder wie man es immer gemacht hat?
Ja, würde ich schon sagen. Also eigentlich gibt es keine wirklich sachlichen, fachlichen Gründe mehr, das nicht so zu nutzen. Es ist vielleicht eher die Gewohnheit und auch ein bisschen so die Übersicht. Also in dem Konfigurator sieht man halt sämtliche Attribute und Konfigurationsmöglichkeiten, die man hat, auf einen Blick. Der Regalberater, der Rexy, der leitet dich halt so durch das durch. Und manche Kunden möchten halt im Vorfeld alles erstmal sehen. Fällt mir gerade ein, nochmal einen Ansatz, den Rexy ein bisschen zu optimieren und ihn auch anders visuell aufzubauen und darzustellen. Aber eigentlich spricht nichts mehr dagegen. Wir haben den jetzt auch internationalisiert. Also der spricht jetzt auch Niederländisch und Französisch. Also das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und naja, es gibt da keine Hürden mehr. Also man kann das Ding so nutzen, wie es ist.
Ja, da hast du mir natürlich jetzt wieder eine Steilvorlage geliefert. Internationalisierung. So habe ich dich ja dann auch kennengelernt mit dem internationalen Scope. Jetzt hast du ja selber schon Auslandsmärkte hier genannt. Wo steht ihr beim Thema Internationalisierung und welche Bedeutung misst ihr dem Thema Internationalisierung dabei? Ich habe auch gerade heute wieder gelesen, dass viele Unternehmen ja dann auch gemäß einer Studie, aber so hätte ich es auch gesagt, ja, eine der großen Chancen jetzt, wenn ich überhaupt noch Wachstum realisieren möchte, dann geht das häufig dann eben über eine Internationalisierungsstrategie.
Ja, also wir haben noch ganz viele Ideen in Deutschland, die wir auch alle noch umsetzen wollen. Wir sind ja in Deutschland gestartet. Wir sind letztes Jahr im November in Österreich gestartet, dieses Jahr im März in Niederlande und Belgien. Dieses Jahr kommen auch noch weitere Länder hinzu. Aber so den großen Wachstumshebel sehen wir schon in der Internationalisierung. Und wir sehen auch, es gibt Themen, die lassen sich relativ einfach und zügig auch umsetzen. Es gibt aber auch Themen, die brauchen eine lokale Pflege, lokales Know-how, lokale Präsenz. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir momentan noch lernen und Erfahrungen sammeln. Die technische Umsetzung relativ schnell, dann Fuß zu fassen in dem Land und wirklich Umsatz und Neukunden zu generieren, ist nochmal eine andere Geschichte.
Jetzt hier Österreich und Niederlande, Belgien, seid ihr da auch lokal in irgendeiner Art und Weise vertreten, sondern das ist ein reines
Online-Business.
Online-Business. Ja. Und spielen in diesem Bereich, wir stellen ja fest, also ein Thema, wo man ja auch sagen kann, B2B ist eben doch anders als B2C, ist ja auch die Plattform-Thematik. Das sind ja deutlich geringere Relevanz von Plattformen jetzt im B2B als im B2C-Kontext. Trotzdem, ich hatte auch hier in der Handelbar, werden wir auch verlinken in den Shownotes, das Gespräch ja mit Karl Wehner hier von Alibaba, der eben gezeigt hat, gerade bei Internationalisierung kann natürlich auch ein Plattformansatz spannend sein. Spielt das für eure Überlegungen auch eine Rolle? Oder sagt ihr, also wenn ihr reingeht, dann in ein Land, dann schon entweder mit dem eigenen Online-Auftritt oder dann eben perspektivisch auch mit einer Verknüpfung mit lokalen Footprint?
Wir testen jetzt momentan die eine oder andere Plattform. Aber da ist halt so ein bisschen das Handicap, also das sind halt dann Standardprodukte, also quasi Regale von der Stange, weil wir, zum einen möchten wir es nicht, zum anderen hat es da auch noch nie irgendwelche größeren Anknüpfungspunkte gegeben. Der Konfigurator ist ja so der Dreh- und Angelpunkt bei uns, den dann einer Plattform zur Verfügung zu stellen, das wollen wir auf der einen Seite nicht. Und auf der anderen Seite wäre das auch komplex und ziemlich technisch aufwendig. Also da haben wir dann lieber schon die Kunden bei uns auf unserem eigenen Online-Shop und versuchen das auch dann eigengetrieben dann in den internationalen Märkten voranzutreiben.
Jetzt sagen wir ja im B2C-Geschäft, es gibt doch gravierende Unterschiede teilweise zwischen unterschiedlichen Ländern, beispielsweise bei Zahlsystemen, aber auch in der Art und Weise, wie man Marketing treiben kann. Auch die Vertriebsmöglichkeiten sind teilweise doch ein bisschen unterschiedlich. Wie ist das denn so bei Lagerregalsystemen? Ist das dann doch eher eine Frage, gut, man muss halt den Marktzugang irgendwie hinkriegen, Bekanntheit schaffen, aber wenn man es dann geschafft hat, ist das Business doch vergleichsweise gut übertragbar jetzt in den Ländern oder gibt es da auch spezifische Unterschiede? Ist jetzt Lagerregalkauf im B2B in Belgien jetzt was anderes grundsätzlich als in Deutschland?
Ist schon sehr vergleichbar. Also das Sortiment ist im Prinzip dasselbe. Da gibt es kaum Einschränkungen. Die Umsetzung oder die Anbindung von so einem Land, die technische Umsetzung eben geht auch relativ schnell und relativ zügig. Da sind wir mittlerweile eigentlich so weit, wir haben ein bisschen einen ungewöhnlichen Technologie-Stack, aber da sind wir mittlerweile so weit, dass wir so ein Land technisch gesehen jetzt in 4 Wochen zur Verfügung stellen können. Wo es halt dann Unterschiede gibt, das ist im Content, das ganze Thema Übersetzungen, die länderspezifischen Vorschriften. Da gibt es ja auch Sicherheitsthemen im Lagerregalbau, die man länderspezifisch prüfen muss. Transport und Speditionen ist nochmal ganz ein eigenes Thema. Also obwohl Niederlande Lande jetzt von Frechen aus nicht allzu weit weg ist, sind die Speditionskosten da doch relativ hoch und steigen eher die Preise, auch in Richtung Österreich von uns aus. Es ist schon einmal eine andere Nummer, als wenn wir jetzt nur in Deutschland liefern. Und die Online-Marketing-Strategie, die kann man schon in den Grundstrukturen adaptieren, aber das ist kein Selbstläufer. Also da braucht man schon Leute, die sich wirklich gut damit auskennen und die das dann auch die lokalen Gegebenheiten einschätzen können. Und natürlich das Thema Kundenservice. Also wie gesagt, wir haben schon einen großen Anteil. In Österreich ist das eigentlich kein Thema. Im Zweifelsfall gehe ich da ans Telefon. Die meinen wahrscheinlich, ich bin Österreicher, weil ich aus Bayern komme. Aber Niederlande und Belgien kann man auch ganz gut auf Englisch machen oder sich auch mit verschiedenen Tools behelfen. Und da haben wir aber jetzt auch einen Kollegen, der Niederländisch und Französisch spricht. Also das ist auch eigentlich kein Thema mehr. Wenn man dann mal Richtung Frankreich oder vielleicht auch Polen, Tschechien und so weiter, das lässt sich nicht mehr von Frechen ausmachen. Also da muss man dann schon lokal vor Ort sein.
Sehr, sehr spannend und interessant auch der Vergleich hier zum B2C in der Internationalisierung. Dazu hatten wir mit Dr. Sebastian Rehmer von OBI gesprochen. Auch auf die Folge verlinken wir dann in den Shownotes. Aber zeigt eben ganz so einfach, wie sich das manche vorstellen. Hier, man übersetzt einfach mit der KI die Websites und damit ist dann auch gut, ist es dann eben nicht. Und ab einer gewissen Relevanz des Marktes braucht man eben auch den vor Ort, der dann mit der lokalen Kenntnis des Marktes das Business dann auch richtig vorantreibt.
Ja. Ich habe dich ja auch immer erlebt, Bernhard, als jemand, der diese Digitalthemen in den Unternehmen jetzt vorangetrieben hat. Jetzt hast du natürlich mit Rex ja eine Company, wo das Fundament ist, aber mit deiner Erfahrung, die du ganz grundsätzlich da auch hast, woran scheitern denn diese vielen Digitalisierungsprojekte, die da draußen hier dann auch so laufen? Wo ist auch für dich vielleicht die größte Herausforderung? Ist es eher so auf der technischen Seite, dass man sagt, gut, man muss dann eben erstmal so seine technologischen Hausaufgaben, die Daten im Griff haben und so weiter, was es da gibt? Sind es eher die Regulatorik-Themen, große Bandbreite hier haben? Oder sind es dann doch die Mitarbeiter mitzunehmen auf dem Weg, egal ob das jetzt, du hast jetzt auch ein neues Team geformt oder ob man dann eben auch mit einem bestehenden Team hier dann mit bestehenden Erfahrungswerten arbeiten muss. Was glaubst du, wo ist so aus deiner Sicht so der größte Pain und die größte Barriere bei den vielen Vorzügen, die wir ja alle dann auch irgendwo sehen?
Also wir haben ja mit einem sehr kleinen Team bei Rex angefangen. Wir waren am Anfang zu dritt und ich so mit meinem Hintergrund aus dem Konzern kommen mit Governance-Strukturen und Zuständigkeiten und Verantwortlichkeitsmatrix und so weiter. Da haben wir dann Präsentationen gemacht und dann haben mich die alle ganz verwundert angeschaut. Was will denn der jetzt eigentlich da von uns und was soll denn das jetzt eigentlich alles? Ist das eigentlich jetzt unser Thema oder zukünftig? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man von Anfang an schon so ein gewisses Set an Grundstrukturen aufbaut und das zur Verfügung stellt. Und in dem sich dann auch ausleben kann und einen gewissen Rahmen zur Verfügung stellt. Aber ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man auf die Größe der Organisation schaut. Und viele so Governance-Strukturen, da ist, finde ich, eher weniger manchmal mehr und eher weniger Governance besser als zu viel Governance. Weil wenn man die Teams und die Verantwortlichkeiten, gerade jetzt, wenn man so in so einer internationalen Organisation auch arbeitet, zu sehr aus einer Holdingstruktur zum Beispiel jetzt kommend oder aus der Konzernmutter kommend zu sehr einschränkt, dann ist es schwierig, dann frustriert es eher, als dass es hilft. Und da ist es dann eher entscheidend, mit dem Team gemeinsam auszuarbeiten. Also ich glaube, das ist für jeden ja nachvollziehbar. Ohne Governance, ohne Strukturen geht's nicht. Das wird irgendwie zum Chaos führen, wenn jeder macht, was er will. Und man will ja auch Synergien schaffen und besser werden in Summe dann, gerade wenn es vielleicht auch um einen internationalen Konzern geht, der durch Akquisitionen gewachsen ist. Aber so eine allgemeine Best-Practice-Struktur mit dem Team auszuarbeiten und die dann langsam mit dem Team gemeinsam einzuführen, dem Team viel Freiheiten zu geben, viel Entscheidungsgestaltungsspielraum zu geben und eher so den Rahmen festzulegen, als überall in jede Entscheidung reinzureden und reinzudiskutieren.
Lass uns nochmal spezifisch auf das Thema KI, was ja jetzt in aller Munde ist und die großen Potenziale hier eingehen. Wo siehst du jetzt für Rex da den größten Hebel? Ist es
da wo im Moment, glaube ich, die allermeisten Unternehmen draufschauen. Das ist halt ein Effizienzthema. Wir können KI nutzen. Internationalisierung haben wir gesagt, um Übersetzen, Websites zu übersetzen oder Marketingkampagnen zu übertragen oder dann eben auch Lager zu optimieren und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Anwendungsfälle. Oder ist es vielleicht dann doch gerade für euch, wo ihr euch ja differenzieren wollt im Markt, auch gerade ein Effektivitätsthema? Da ist ja, ich kann den Kunden halt mit den Möglichkeiten der KI dann ein deutlich besseres Kundenerlebnis hier dann auch bieten. Oder ist es dann doch beides?
Also KI bietet ja so viele Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall beides ist. Wir arbeiten jetzt auch schon an unterschiedlichen Stellen mit KI, eben mit dem Regalberater, mit dem digitalen Regalberater, aber auch im Backend, egal ob das jetzt verschiedene Marketing-Themen sind, die wir mit KI umsetzen oder auch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. In verschiedensten Themen arbeiten wir da bereits mit KI und versuchen da effizienter zu werden. Und es ist wirklich, ja, es ist fast jeden Tag wieder ein Erlebnis. Wir sind da sehr, 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 sehr frei im Team mit der Verwendung von KI. Und irgendwie gibt es jeden Tag so ein Erlebnis, wo ein Kollege oder Kollegin kommt und sagt, schau mal, was ich da gemacht habe, ist doch super mit KI. Und das ist wirklich gigantisch, was sich da momentan tut. Also ich glaube eher so ein für uns ein Effizienzthema im Backend. Wir sind nach wie vor sehr viel am Überlegen, wenn man jetzt mal so das ganze Thema so reinwärts, in die Organisation reinwärts, also Effizienz optimieren, Themen besser, schneller, einfacher machen mit KI, auch so rauswärts in Richtung Vertrieb. Was können wir da unseren Kunden anbieten im Bereich Lagerregale, Lagerlösungen? Also unabhängig jetzt von dem Regalberater, wirklich ein Produkt oder Kunde jetzt einen zusätzlichen Mehrwert hat am Lagerregal mit KI. Da sind wir am Überlegen, da haben wir einige Ideen, aber haben jetzt noch nicht so wirklich was gefunden, wo wir gesagt haben, das ist es jetzt, das braucht es jetzt, weil wir merken schon, dass unsere Kunden schon noch sehr konservativ sind. Also für die ist es wichtig, ein vernünftiges Produkt zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Und da sind Themen wie robust ist es, wie sicher ist es, am Ende natürlich auch der Preis, wie viel kostet es. Aber das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Preis. Aber das sind alles so Themen, die für unsere Kunden momentan noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel vor 6 Monaten oder so, haben wir auch das, ich glaube, da sind wir auch die einzigen am Markt, ein CO2-reduziertes Regal eingeführt, auch mit einer CO2-Deklaration. Also wenn die Kunden darauf angewiesen sind, den Carbon Footprint auszuweisen, kriegen die da auch eine offizielle Stellungnahme. Das machen wir mit einem großen Stahlbauunternehmen in Deutschland zusammen, so eine Kooperation. Und haben das auch marketingmäßig sehr stark promotet. Der CO2-Rechner ist auch in unseren Konfigurator mit eingebaut. Man sieht dann auch, wenn man sich das Regal konfiguriert, wie viel Tonnen CO2 man sich einspart. Also eigentlich eine wirklich coole Sache. Aber haben wir jetzt auch kürzlich eine Kundenbefragung durchgeführt. Viele Kunden sind da sehr zurückhaltend, was das Thema betrifft. Oder ein anderes Beispiel, noch so ein Feature, das wir eingebaut haben. Wir haben so eine Erdbebenprüfung. Also man mag es nicht glauben, aber es gibt auch Erdbebengebiete in Deutschland. Man kann also dann auch prüfen, auch richtig valide. Ist das Regal erdbebensicher ausgelegt oder brauchen wir da noch zusätzliche Versteifungen? Man kann das im Konfigurator dann auch ergänzen. Diese Funktionalitäten schätzen die Kunden und das ist natürlich auch was, wo wir zum Ausdruck bringen oder gegenüber den Kunden, da ist ein Unternehmen dahinter, das kennt sich aus mit der Materie. Aber ist das wirklich schon das, was die Kunden jetzt brauchen oder sind wir da vielleicht noch ein bisschen zu früh dran? Ja, dann glaube ich, wird sich die nächste Zeit noch einiges ergeben.
Sehr interessant auch das, was du sagst bezüglich des CO2-Rechners, deckt sich ja auch mit den Einschätzungen im Moment von ganz vielen, auch für den B2B-Markt, hatte ich hier in der Handelbar auch mit Christian Kramer von der Kreditreform gesprochen, auch das werden wir verlinken, dass Nachhaltigkeit im Moment natürlich so ein bisschen auch zurücksteht unter diesen Effizienzgedanken, der im Moment ja sehr stark vorherrscht. Ist es vielleicht generell so, dass das Thema Customer Experience zwar wichtig ist, um den Kunden dann auch überhaupt erstmal zu gewinnen, weil keiner Lust hat, auch im B2B-Bereich sich mit einem Shop-Oberfläche auseinanderzusetzen, die nicht funktioniert und keine vernünftigen Bilder zu kriegen. Aber dass ich dann, um den Kunden auch wirklich halten zu können, dass ich da halt diese Prozessqualität einfach haben muss, dass es halt in Time geliefert wird, verlässlich, dass die Reklamationen funktionieren und so weiter.
Ja, also wir haben wirklich sehr viel Zeit und Geld auch investiert in unseren Online-Shop. Und es wird uns auch immer wieder gespiegelt von den Kunden, dass der sehr gut ist. Auch insbesondere in den Konfigurator, in die Benutzung des Konfigurators, möglichst intuitiv, möglichst einfach, möglichst selbsterklärend. Und das funktioniert auch alles gut und das kommt auch alles gut an. Aber das nützt ja alles nichts, wenn ich so einen tollen Konfigurator und einen tollen Online-Shop habe, aber wenn dann letztendlich die Prozesse nicht funktionieren und der Kunde enttäuscht ist, weil er, oft sind es auch Themen, die haben wir nicht im Griff, weil er über die Spedition, über den Transport Dienstleister dann ein beschädigtes Regal ausgeliefert bekommt. Da sind dann letztendlich wir diejenigen, die beim Kunden in der Pflicht sind und nicht die Spedition. Oder weil er die falschen Produkte bekommt, weil die Qualitätssicherung intern nicht funktioniert hat. Oder weil er jetzt ein Produkt bestellt. Unser Versprechen ist ja 3 bis 5 Werktage beim Kunden vor Ort. Damit plant der Kunde, jetzt gibt es irgendwelche Verzögerungen auf dem Transportweg. Das Regal kommt nicht rechtzeitig an. Also wenn diese Prozesse oder Lieferavis wird nicht gemacht, wenn diese Prozesse nicht funktionieren, die noch ziemlich altbacken sind und ziemlich statisch sind und wo wir auch noch sehr viel mit Tabellen und so weiter arbeiten und mit E-Mails, riesiger Overhead noch, also auch da kann uns KI wieder weiterhelfen, aber wenn die Prozesse nicht funktionieren, dann ist der ganze schöne Webshop zunichte gemacht. Zum Glück sind unsere Kunden, zumindest momentan sind sie es noch, sehr nachsichtig mit uns. Ich glaube, einer der häufigsten Wiederbesteller bei uns, das war also der erste Auftrag, von dem Kunden man bekommt, da ist alles schief gelaufen. Also wirklich totale Katastrophe. Wie gesagt, also der kauft ja nie mehr bei uns. Und auch der hat jetzt mittlerweile zum 4. oder 5. Mal ein Lagerregal bestellt. Also das ist dann schon auch eigentlich schön, wenn man das sieht.
Das bestätigt ja auch dann die Weisheit, dass eben nicht der Kunde der loyalste ist, bei dem immer alles glatt läuft, sondern der, bei dem man was schief läuft, aber den man dann eben auch gut abholt. Das heißt, wahrscheinlich spielt auch das Thema Umgang mit Reklamationen auch eine ganz große Rolle für euch, für den Kundenaufbau.
Also es gibt schon so Kunden, die versuchen alles, auch ein bisschen unfair vielleicht manchmal, zu versuchen, dann noch einen Discount rauszuhandeln und vielleicht noch einen Fachboden dann kostenlos geschickt zu bekommen. Also muss man auch ganz klar Grenzen aufzeigen. Und das machen wir auch. In den meisten Fällen ist es ja auch so, dass eine Reklamation auch berechtigt ist. Wenn wir das nachvollziehen können, dann tun wir wirklich alles. Also das Team tut dann wirklich alles, was möglich ist, um dem Kunden da gerecht zu werden, um den Schaden zu minimieren. Und da versuchen wir wirklich, also das ist dann bei uns, da gehen alle roten Lampen im Team an, wenn es eine Reklamation gibt und jeder versucht dann, das zu machen. Da geht es dann auch nicht darum, wie ist es passiert, sondern erstmal das Problem zu lösen. Und das machen wir schon auch wirklich mit einer echt intensiven Hingabe. Das, wenn ich oft sehe, ich bin da immer wieder auch erstaunt. Heute auch erst wieder, wir hatten heute so ein Team-Meeting und dann kam immer ein Anruf rein und der Kollege wusste auch gleich, ah, da ist ein wichtiges Thema, da muss ich jetzt rausgehen, da muss ich dem Kunden helfen. Also das wird sofort dann immer gemacht.
Bernhard, leider müssen wir auch schon wieder auf die Zielgerade hier dann einbiegen. Deswegen nochmal so ein letzter Blick in den Rückspiegel. Was war denn so für dich? Du hast ja viel Erfahrung auch gesammelt mit Gesprächen, mit Geschäftsführern, Vorständen. Was war so der schlimmste Mythos, mit dem du bislang so konfrontiert wurdest und wie bist du damit umgegangen?
Also der schlimmste Mythos im B2B, glaube ich, ist auch immer noch ein Mythos und wird auch immer noch viel diskutiert, ist das Thema öffentliche Preise. Wir haben uns da bei Rex im B2B bewusst dafür entschieden, öffentliche Preise von Anfang an anzubieten. Weil es gibt ja noch viele, viele Unternehmen und ich finde auch mal an so einen ehemaligen Arbeitgeber, wenn ich mir denke, was wir da für interne Diskussionen geführt haben, öffentliche Preise jetzt anzuzeigen, immer so im Direktvertrieb. Man will ja da auch immer Discounts dann anbieten und unterschiedliche Preisstrukturen für die unterschiedlichen Zielgruppen und der Kunde auf der anderen Straßenseite hat einen ganz anderen Preis für das gleiche Produkt etc. Also ich glaube, mittlerweile sind die Kunden echt so klar und so erfahren, dass die genau wissen, was so der Wert eines Produktes ist. Es ist ja ein vernünftiges Online-Marketing im B2B ohne öffentliche Preise gar nicht möglich. Also wie wollen wir neue Zielgruppen erreichen? Und unser Ziel bei Rex ist es natürlich, neue Zielgruppen anzusprechen. Es waren im letzten Jahr waren alles Neukunden, wir sind ja neu gestartet. Und ohne ein öffentlich einsehbares Preismodell ginge das nicht. Und deswegen appelliere ich an alle, die das noch nicht machen, das mal zumindest auszuprobieren, in einer geschützten Testumgebung mal auszuprobieren, Und ich glaube, da kann man wirklich noch gerade bei den größeren B2B-Händlern, den traditionellen, da könnte man noch viel bewegen, wenn man sich da ein bisschen in die Richtung bewegen würde.
Ja, ein flammender Appell dann eben auch für den offenen Shop, auch im B2B. Ist ja wirklich eine ganz spannende Diskussion, die wir vielen Unternehmen hier führen, angesichts auch dieser Preisbänder, die ja nun auch sehr, sehr weit sind bei vielen Unternehmen. Und da geht er jetzt für euch, heißt das dann ja ein Kunde, ein Produkt, ein Preis, oder habt ihr dann doch Rabattstaffeln, wenn man dann eben mehr kauft? Oder wie geht ihr jetzt mit dem Thema um? Weil so ganz leicht ist es ja gerade bei gewachsenen Strukturen, da muss man, glaube ich, auch fair sein, ja dann auch nicht. Aber ihr beginnt ja jetzt neu und du wirst ja auch einen Blick drauf haben, dass er dann nicht die gleichen Fehler macht wie andere vielleicht auch.
Also zum einen sehen wir, dass es sich in dem Bereich Lagerregale online sehr viel bewegt bei den Preisen. Also das sind oft Preisschwankungen innerhalb von wenigen Tagen über ein paar hundert Euro rauf und runter. Das beobachten wir. Wir haben da auch entsprechende Systeme jetzt aufgebaut dafür. Das reflektieren wir dann auch in unserem Sortiment. Also wir machen tatsächlich ein Online-Pricing mit angepassten Preisen an die jeweilige Saisonalität beispielsweise oder an die jeweilige Wettbewerbssituation. Es gibt auch sehr viele Wettbewerber, die mit Discounts sehr, sehr aggressiv sind, wo dann einfach nicht mithalten können, auch nicht wollen. Wir sagen schon, wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt am Markt. Wir bieten auch gewisse Serviceleistungen rund zum Produkt, Montageservice, Regalprüfservice. Wir sind der Einzige, der 10 Jahre Garantie bietet, weil wir da einfach sagen, das ist ein gutes Produkt. Das möchten wir sogar noch erweitern auf 20 oder 30 Jahre demnächst. Wir bieten Kauf auf Rechnung für Neukunden auch. Also viele, viele Vorteile, die über den Preis hinausgehen. Und da können wir nicht immer mithalten. Aber bei uns ist schon so, tatsächlich auch noch international so, ein Produkt, ein Preis. Und ja, ab und zu haben wir auch Aktionen, wo wir dann sagen, wir bieten jetzt mal einen Discount-Gutschein an. Aber normalerweise ist es schon ein Preis, der den Wert des Produkts auch widerspiegelt. Und natürlich auch die Serviceleistungen, die da mit dabei sind. Ich kaufe ja nicht nur jetzt ein Lagerregal, sondern ich kaufe im Prinzip ein Lagerregal für 10, 20 oder 30 Jahre dann.
Ja, also der Preis bleibt auch hier heiß, aber anders als in der Vergangenheit. Bernhard, leider schon allerletzte Frage. Wenn wir uns jetzt hier in 5 Jahren wieder treffen an der Handelbar, dann ist Rex 6,5 Jahre, glaube ich, wenn ich so richtig gerechnet habe, alt. Was muss bis dahin passiert sein, dass du sagst, das war eine gute Entwicklung?
Unser Plan, bis in 5 Jahren muss unser Plan aufgegangen sein, den wir gemacht haben. Also wir haben einen 5-Jahres-Plan aufgelegt, der natürlich auch immer wieder nachjustiert wird und gewissen Änderungen unterliegt. Aber so in den Grundstrukturen sollte er schon aufgegangen sein. Es wäre natürlich super, wenn wir nach wie vor noch so ein tolles Team sind, wie wir es jetzt sind, mit kleinen Entscheidungswegen, aber umso mehr man wächst und wir wollen sehr, sehr stark und auch relativ aggressiv auch wachsen, desto komplexer werden natürlich auch die Strukturen. Kann ich wieder meine alte PowerPoint mit der Governance hervorholen und sagen, so sollten wir es machen etc. Ich glaube, so das Thema, die ganzen Punkte, über die wir momentan reden, Objectives und Key Results und Ergebnissen und KPIs, dass die einfach dann in Fleisch und Blut übergegangen sind, nicht mehr so präsent sind, sondern einfach mehr so zum Werkzeug geworden sind. Also dass man über das Thema Wachstum und Transformation und Veränderung nicht mehr so spricht, sondern dass wir einfach ein solides Unternehmen sind, das sich um die Kundenbelange hauptsächlich kümmert.
Tolles Schlusswort. Bernhard, vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Kai. Herzlichen Dank.
Das war die heutige Handelbar mit Bernhard Rackel, Gründer und Geschäftsführer von Rex, der mit einer 25-jährigen B2B-E-Commerce-Erfahrung dafür sorgt, dass Lagerregalsysteme zunehmend online eingekauft werden. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus der Handelswelt. Dann wird Verena Schlüppmann bei mir zu Gast sein, CEO der K5 Future Retail. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bewerte diesen Podcast mit den verdienten 5 Sternen auf den gängigen Plattformen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Detz.